Die tschechische Polizei untersucht derzeit einen historischen Kriminalfall. Es geht um die Frage, ob im Mai 1945 tschechische Revolutionsgardisten deutsche Zivilisten brutal ermordet haben. Ihre Überreste könnten in einem Massengrab nahe Dobrunin bei Jihlava liegen. An dem Ort haben Archäologen vor einer Woche auch wirklich Knochen und Gebrauchsgegenstände gefunden, die derzeit untersucht werden. Das mögliche Massaker an deutschen Zivilisten in Dobrunin hat jedenfalls nun erneut das Thema Vertreibung in die Medien gebracht. Till Janzer dazu in einem weiteren Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Um ein bisschen Licht in die Diskussion zu bringen, habe ich einen Fachmann ins Studio eingeladen. Falls Sie in den letzten Jahren unsere Sendungen regelmäßig gehört haben, dann werden Sie ihn vielleicht an seiner Stimme erkennen. Es ist der Historiker Andreas Wiedemann, der auch eine Zeit lang bei Radio Prag gearbeitet hat. Hallo Andreas.
Hallo.
Andreas, derzeit wird in Tschechien und in Deutschland über Ausgrabungen in der Nähe des Ortes Dobrunin bei Jihlava berichtet. Dort sollen deutsche Zivilisten kurz nach Kriegsende ermordet worden sein. Dieses mögliche Massaker ist nur eines von vielen an Deutschen nach dem Krieg und nach der Nazi-Herrschaft in der Tschechoslowakei. Als wohl tragischstes Massaker gilt das in Postoloprty im Juni 1945. Wie viele solche Massaker an Deutschen soll es denn gegeben haben und über welche Opferzahlen so ungefähr wird dabei gesprochen?
Also wie viele Massaker es genau gegeben hat, das wird sich wohl niemals abschließend klären lassen. Es gibt Informationen über zahlreiche Massaker ganz verschiedener Größenordnungen, die auch unterschiedlich abgelaufen sind und wo die Opfergruppen vielleicht etwas unterschiedlich sind. Bekannt ist natürlich Postelberg, Postoloprty. Bekannt ist auch die Brücke von Aussig in Usti, der Brünner Todesmarsch ist bekannt, jetzt wird viel über Dobrunin gesprochen. Also die genaue Zahl wird man nie erfahren können. Über die Zahl der Opfer, da gibt es natürlich auch schon ein Jahre beziehungsweise jahrzehntelang Streit ist vielleicht zu viel gesagt oder Diskussion über die Zahlen der generellen Vertreibungsopfer der Sudetendeutschen. Da wird auf deutscher Seite oder auch auf sudetendeutscher Seite oft die Zahl genannt von über 200.000, 250.000 Toten. In den letzten Jahren hat sich das gerade im Bereich der Wissenschaft zwischen Deutschland und Tschechien etwas, würde ich sagen, konkretisiert und die Deutsch-Tschechische Historikerkommission nennt in ihren Publikationen Zahlen von 24.000 bis 40.000 Toten, von denen man ausgehen kann. Unter diesen Toten befinden sich natürlich jetzt nicht nur Opfer von Massakern, sondern es sind Opfer, die in den verschiedenen Lagern umgekommen sind, Internierungslager, Arbeitslager, Abschiebungslager. Wir haben fast 6000 Fälle von Sudetendeutschen, die sich das Leben genommen haben. Darunter fallen natürlich auch die Opfer von Massakern oder Todesopfer, die während der wilden Vertreibung umgekommen sind. Aber auch das wird man abschließend nie genau wissen, wie viele Opfer es da wirklich gegeben hat.
Warum kommt es eigentlich zu den Massakern und gibt es irgendwie etwas, das das befeuert hat und wie lange geht dieses Treiben, wenn man das so bezeichnen will?
Natürlich muss man sich die Atmosphäre vorstellen bei Kriegsende nach 6- bzw. 7-jähriger Besatzung, nach dem, was die Menschen während der NS-Besatzungszeit erlebt haben. Stichworte seien hier genannt, die Heydrichiade nach dem Attentat auf Reinhard Heydrich, die Zerstörung von Lidice, die Zerstörung von Ležáky, tausende Menschen, die in Konzentrationslager verschwunden sind. Also diese Stimmung, die bei Kriegsende herrschte, die spielte natürlich eine große Rolle, dass sich sozusagen die Wut Luft machte. Aber bei diesen Massakern gibt es ganz verschiedene Fälle. Wir haben ja nicht nur Mordaktionen, die von spontan aus der Bevölkerung oder so aus einem Gefühl der Rache, vielleicht Vergeltungsgefühlen heraus entstanden sind, sondern wir haben ja auch Fälle, gerade wie in Postoloprty, ist ja auch bekannt, dass das eigentlich eine geplante Mordaktion war. Also wir haben ja Massaker, wo Militäreinheiten, Revolutionsgarden beteiligt sind, über deren persönliche oder genaue Beweggründe kann man dann nur spekulieren. Das mag dann auch mit Racheaktionen zusammen, mit Einschüchterung der deutschen Bevölkerung, mit dem Ziel, auch Terror zu verbreiten, dass die Deutschen gar nicht mehr im Land bleiben wollen und freiwillig das Land verlassen. Wir haben auch, das wissen wir aus den Quellen, Anführer von Revolutionsgarden, die besonders radikal dann in den Grenzgebieten, in den Sudetengebieten auftraten, um vielleicht selber davon abzulenken, dass sie während der Besatzungszeit kollaboriert hatten. Also da gibt es ganz verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und man muss dazu sagen, die Stimmung war aufgeheizt. Die antideutschen Aktionen kamen jetzt ja nicht nur aus der Bevölkerung, sondern zum Beispiel die politischen Parteien, die sich etablierten nach dem Krieg, die waren sich in der Frage der Vertreibung und Aussiedlung der Deutschen einig. Da gab es auch wenig mäßigende Stimmen, die jetzt dazu aufgerufen hätten, besonnen vorzugehen. Also gerade die Kommunisten und die Nationalen Sozialisten, oder man nennt sie auch Volkssozialisten, die Partei von Edvard Beneš, traten dabei besonders hervor. Ein bisschen aus der katholisch orientierten Volkspartei gab es einige mäßige Stimmen, die nicht die Idee der Aussiedlung anzweifelten, aber Gewalttaten kritisierten.
Die Massaker, über die wir gesprochen haben, fallen ja in die erste Phase der Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei. Und für diese Phase hat sich auch der Begriff wilde Vertreibung eingebürgert. Was muss man sich darunter vorstellen? Ist das auch ein Begriff, den die Historiker benutzen?
Das ist auch ein Begriff, den die Historiker benutzen. Darunter stellt man sich vielleicht im ersten Augenblick vor, dass diese Vertreibung völlig unorganisiert und vielleicht auch spontan oder ohne große Strukturen ablief. Das stimmt aber nur zum Teil. Natürlich haben wir Fälle, wo die Bewohner, von mir aus deutsche Mitbewohner oder Nachbardörfer, aus Nachbardörfern direkt über die Grenze gejagt haben. Das gab es natürlich auch. Aber in erster Linie heißt wilde Vertreibung, dass es zu dieser Zeit ja noch keinen Beschluss der Alliierten über die Unterstützung dieses Transfers gab. Es gab Zusagen, dass man den Transfer befürwortet, aber man verwies die tschechoslowakische Regierung auch immer darauf, dass man bei der Konferenz in Potsdam dann sich mit den ganzen Details befassen wird. Die tschechoslowakische Regierung war aber auch bemüht, schon Tatsachen zu schaffen. Und so wurden in den Sommermonaten Hunderttausende Deutsche über die Grenze getrieben. Man darf sich aber nicht vorstellen, dass diese wilde Vertreibung völlig unorganisiert oder von staatlichen Behörden nicht unterstützt oder gewollt gewesen wäre, sondern wir wissen, dass zum Beispiel die Armeeeinheiten einen großen Teil dieser sogenannten wilden Vertreibung organisierte, dass die Parteien, auch die politische Führung darüber informiert war natürlich. Und auch nachdem im Sommer eigentlich angekündigt wurde, dass man diese Vertreibungen erstmal einstellt, liefen sie weiter, weil man muss sich vorstellen, dass in Phase dieser wilden Vertreibung bis Ende 1945 über 700.000 Deutsche das Land verlassen haben und eine so große Zahl, ohne praktisch, dass auch Einheiten das organisiert hätten, ist wohl schwer vorstellbar. So.
Wenn man von wilder Vertreibung spricht, dann impliziert das ja eigentlich, dass der Rest der Vertreibung dann geordnet verlief. Entspricht das der Realität?
Wenn wir von wilder Vertreibung sprechen und dann organisierter Aussiedlung, dann ist mit dieser zweiten Phase eigentlich das Jahr 1946 gemeint, wo ab Anfang des Jahres die Transporte organisiert in die amerikanische Besatzungszone, also vor allem nach Bayern. Und dann ab ein paar Monate später auch organisiert in die sowjetische Besatzungszone liefen. Da kann man schon davon reden, dass es eine organisierte Aussiedlung war, weil sowohl an den Ankunftsorten es Vorbereitungen gab zur Aufnahme der Vertriebenen. Es gab Transportlisten. Man wusste vorher, wie viele Menschen in die Transporte eingereiht werden sollten. Für viele Transporte gibt es auch Namenslisten. Und in dieser Zeit gab es auch keine Toten mehr zu beklagen im Zuge dieser Aussiedlung, weil die Transporte, da wurden auch die Vertriebenen mit Wasser und Lebensmitteln für den Transport ausgestattet. Also das war dann praktisch ja unter dem Auge auch der Alliierten, die das praktisch in Potsdam abgesegnet hatten. Insofern kann man da schon sagen, dass es in dieser Zeit dann nicht mehr zu so grauenhaften Vorfällen kam, wie im Zuge der wilden Vertreibung. Das schon. Das lief dann bis Ende 46, halt diese Hauptphase der Aussiedlung.
Vielen Dank, Andreas, für das Gespräch.